Berufsinsights, der Podcast. 2 Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berufsinsights. Heute widmen wir uns bei Berufsinsights noch einmal dem Thema soziale Arbeit. Vielleicht hat der ein oder die andere schon die Folge mit Jana gehört, die ist glaube ich schon 1-2 Jährchen älter. Aber damals ging es auch um das Thema soziale Arbeit, allerdings damals in der Familienhilfe. Und ich habe mich total gefreut, dass ich jetzt jemanden kennengelernt habe, die in einem anderen Bereich arbeitet, weil ich euch natürlich gerne auch zeigen möchte, was für vielfältige Möglichkeiten vielleicht hinter einem ähnlichen Studium stecken. Und ja, mein heutiger Gast ist Amina und Amina arbeitet in der Wohnungslosenhilfe. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich total. Und ja, vielleicht bevor wir direkt einsteigen, magst du uns auch noch mal so in 2 Sätzen erklären, was sich denn hinter dem Bereich Sozialarbeiterin in der Wohnungslosenhilfe verbirgt?
Gerne. Also ich würde es mal so zusammenfassen, dass ich Menschen, die vielerlei Probleme oft haben, meist verbunden mit einem Wohnungsverlust, wieder auf die Beine zu kommen und deren Probleme mit denen gemeinsam zu lösen.
Ja, perfekt. Super Zusammenfassung und ich höre auch gleich schon Parallelen zu dem anderen Bereich, den wir schon mal hatten, aber da will ich mich jetzt gar nicht die ganze Zeit drauf beziehen, weil alle, die das noch nicht gehört haben, sollen jetzt nicht denken, ich komme hier gar nicht mit, sondern wir hören uns jetzt deinen Beruf an und wir hören mal, was du machst. Magst du einfach mal uns mitnehmen und uns so ein bisschen erzählen, wenn man deinen Job macht, wie sieht der Tag aus, wenn man ein Praktikum bei dir machen würde? Was erlebt man da so?
Also, ich arbeite jeden Tag, also von Montag bis Freitag und fange meist zwischen 9 und 11 Uhr an. Das wechselt immer ein bisschen und ich kann es auch verschieben. Also ich kann mir ein bisschen aussuchen, wann ich arbeite. Und dann habe ich über den Tag verteilt einfach Termine. Da kommen die KlientInnen, also die Menschen, mit denen ich arbeite, zu mir ins Büro meist. Und genau, dann geht es um ganz unterschiedliche Sachen.
Ah, okay. Da höre ich schon Parallelen, aber auch was Neues raus. Du hast ein Büro, das heißt, die kommen zu dir. Also erster Impuls von mir wäre jetzt vielleicht auch gewesen, dass ich dachte, du bist auf der Straße unterwegs. Aber das ist in deinem konkreten Job jetzt nicht unbedingt der Fall, höre ich raus.
Genau, also ich arbeite ja unter anderem auch in einer Wohngruppe, arbeite aber auch außerhalb der Wohngruppe und die Leute kommen aber meist zu mir ins Büro. Ich habe mein eigenes Büro und meine KollegInnen auch, ja.
Okay. Und kannst du uns mal so ein bisschen schildern, wenn dann so ein Termin stattfindet, vielleicht auch damit jemand, der jetzt vielleicht noch zur Schule geht und überlegt, das würde ich gerne machen. Was kommen dann so für Gespräche auf dich zu? Ich denke mal, es gibt zum einen Erstgespräche, wo du jemanden vielleicht noch gar nicht kennst. Das würde mich interessieren, wie das abläuft. Und dann hast du aber wahrscheinlich auch Klienten, die du vielleicht schon länger kennst. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie dann so ein Gespräch abläuft?
Gerne. Also, jemand kommt in mein Büro und wenn man sich noch gar nicht kennt, dann findet sowieso immer ein Kennenlerngespräch statt. Da redet man so ein bisschen über die Biografie, also wie ist gerade die aktuelle Lebenssituation von der Person und was sind vielleicht auch die Schwierigkeiten, wo der oder diejenige sich Unterstützung wünscht. Und dann schauen wir, ob das zu dem passt, was mein Träger anbietet. Und wenn das passt, dann fangen wir an, gemeinsam zu arbeiten.
Das heißt, wenn ich da kurz nachhaken darf, was könnten oder wie kommt die Person darauf, dass sie einen Termin bei dir hat?
Ah ja, genau, also die Klientinnen werden weitergeleitet vom Sozialamt zu uns. Ah, ja. Wie gesagt, es ist Wohnungslosenhilfe, das heißt meist wurde gerade eine Wohnung verloren oder geräumt. Manchmal sind Personen auch schon länger obdachlos und trauen sich jetzt erst Hilfe anzunehmen oder kriegen die Möglichkeit jetzt erst. Und wenn wir Kapazitäten haben, dann laden wir die Person ein.
Okay, verstehe. Das heißt, beim Sozialamt sind die vielleicht wegen dem Thema Geld, könnte ich mir vorstellen. Und in der Beratung dort kommt dann auf, hey, hier, es gibt gar keinen festen Wohnsitz. Und dann sagen die, sie sollen sich bei dir mal beraten lassen und Unterstützung holen.
Macht das
Genau,
Sinn?
also ganz oft sind es Schulden, weswegen dann zum Beispiel auch Wohnungen geräumt werden. Nicht immer. Also ein Teil meiner Arbeit ist zum Beispiel auch zu verhindern, dass Wohnungen geräumt werden, und die Leute dann doch noch dort wohnen bleiben können. Aber ja, bei jedem sind es irgendwie andere Sachen, wo derjenige dann Hilfe braucht. Also Schulden ist ein ganz großer Teil. Dann ist Gewalt auch ein großer Teil. Also viele meiner KlientInnen haben irgendwie eine Partnerschaft gehabt, wo sie nicht gut behandelt wurden und da fliehen und deshalb zum Beispiel die Wohnung verlieren. Also das Thema Wohnung ist schon zentral, aber es gibt ganz viele Gründe. Und meist hat sich alles auch schon so angehäuft über Jahre, dass es dann erstmal ein ganz großes Chaos ist, was man irgendwie gemeinsam entwirren muss.
Ja, klar, das glaube ich, weil bis zu dem Punkt, wo man wirklich ohne Wohnung dasteht, da muss ja dann wirklich viel passieren. Das ist quasi dann ja die Spitze des Eisbergs vielleicht, ne?
Ja.
Und das heißt, du musst in so einem Erstgespräch natürlich dann auch irgendwo Vertrauen aufbauen, weil die müssen ja dann auch viele Dinge erzählen, die jetzt, wo sie vielleicht nicht so stolz drauf sind oder wo sie vielleicht traumatisiert von sind oder die sie sehr belasten. Das heißt, das sind nicht unbedingt so die ganz einfachen Gespräche.
Total. Und am Anfang ist es gerade auch sehr viel so Vertrauensarbeit. Ich glaube, das hatte Jana damals auch schon gesagt in dem Podcast. Also das ist ein ganz großer Teil. Also klar müssen wir irgendwie herausfinden, wir gehen dann so Lebensbereiche durch und schauen, wo hakt es denn. Aber viel ist auch erstmal ankommen und eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen und zu sagen, okay, es ist okay, alles darf hier sein und ja, dann schauen wir, was wir draus machen können.
Ja, dass die Klienten wissen, hier wird man vielleicht für nichts verurteilt. Ich vermute nämlich mal, bis es zu diesem letzten Punkt kommt, ja, hat man sich an vielen Stellen vielleicht nicht getraut, sich Hilfe zu holen, weil man vielleicht Angst hatte, verurteilt oder nicht verstanden zu werden, ne?
Total, ja.
Das glaube ich. Okay, und ja, dann passiert irgendwie diese Beziehungsarbeit. Ich vermute, dass ihr, da kommen wir ja später auch noch mal drauf, auf das Thema, wie du den Beruf gelernt hast. Ich vermute, ihr habt da einfach wirklich auch Gesprächstechniken, wie man da jemand anderen ja so ein bisschen an die Hand nimmt, ne? Dass ihr das Gespräch einfach leitet und führt. Und wenn wir jetzt mal weggehen von so einem ersten Gespräch, vielleicht, wenn du mal so ein Beispielkandidaten oder so ein Gespräch, was du vielleicht heute hattest, dir vorstellst. Wie funktioniert das dann, dass ihr vielleicht Lösungen entwickelt oder wie geht euer Prozess weiter? Sind das immer Gespräche, wo ihr zusammen überlegt oder seid ihr auch mal irgendwie unterwegs bei Behörden oder zu Wohnungssuchen? Ich kann es mir so gar nicht vorstellen.
Also es ist immer ganz individuell. Man kann es leider nicht vereinheitlichen, weil die Menschen einfach so
Klar.
unterschiedlich sind und die Lebenssituation. Aber nach diesem Kennenlerngespräch entwickelt, also hält man schriftlich Ziele fest. Das müssen wir allein schon machen, weil es vom Sozialamt bezahlt wird. Und an diesen Zielen arbeitet man. Also man hat schon mal so einen Plan irgendwie und ist dann nicht jedes Gespräch wieder in der Schwebe, was machen wir denn jetzt? Und im besten Fall arbeitet man dann pro Termin an dem weiter, was man beim letzten Mal angefangen hat. Genau, und das ist dann ganz Unterschiedliches. Also es geht von erstmal irgendwie einen Überblick über Schulden bekommen, zur dann irgendwann Wohnungssuche vorbereiten und machen. Aber genau, weil du gefragt hattest, wir machen auch viele Begleitungen. Also alle Termine, die irgendwie anstehen, wo die Leute sich unsicher sind oder sich vielleicht nicht trauen, so deren Anliegen selbst zu formulieren, da sind wir also oftmals einfach auch so emotionaler Support. Und gehen mit und ja.
Okay. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, wenn vielleicht der erste Schritt oder das erste Teilziel ist, wir müssen überhaupt erstmal einen Überblick über die Schulden bekommen, dann könnte es sein, dass ihr vielleicht mit zu einer Bank geht oder ich könnte mir vorstellen, dass so Schulden vielleicht auch teilweise gar nicht, also vielleicht sind das auch Schulden bei irgendeiner Spielhalle oder Verwandten oder Bekannten, dass ihr da einfach dann auch mit unterstützt, da Klarheit reinzubringen, stelle ich mir das richtig vor?
Ja, also Schulden sind halt oftmals auch so ein schambehaftetes Thema, ne? Da spricht man nicht gerne drüber und viele verdrängen es dann und dann sammelt sich so viel über die Jahre an, dass die meisten am Ende gar nicht mehr wissen, wie hoch sind meine Schulden und auch Briefe gar nicht mehr öffnen. Also manchmal ist es auch ein Ziel, dass man sich einfach mal an das Thema rantraut.
Ja.
Und auch wenn das ganz unangenehm ist meist, wenn man dann alles sieht, was, ja, was man anderen schuldet. Und wir arbeiten viel auch mit Schuldnerberatung zusammen, die dann irgendwann dabei helfen können, dass Leute in eine Privatinsolvenz gehen oder so und dann auch irgendwann perspektivisch schuldenfrei werden. Oder manchmal sind die Schulden auch so überschaubar, dass man Ratenzahlungen vereinbaren kann. Und dann unterstützen wir auch dabei, dass die jeden Monat gezahlt werden.
Ja, da hast du schon was Wichtiges angesprochen, weil der ein oder andere vielleicht jetzt so denkt, Schuldenberatung, keine Ahnung, das ist jetzt aber nicht so mein Bereich. Aber da holt ihr euch dann auch wieder Expertise rein, ne, die dann in dem Bereich sich gut auskennen und das mitbegleiten.
Auf jeden Fall. Also auch bei anderen Themen. Man muss nicht alles wir müssen nicht alles bei uns bearbeiten. Und das Beste ist eigentlich immer, das ist auch so eine Methodik der sozialen Arbeit, wenn man so ein Netzwerk irgendwie aufbaut und ganz viele verschiedene, sei es Beratungsstellen oder Therapeuten oder auch Anwälte, dass die Person einfach für alle ihre Probleme jemanden hat am Ende unserer Hilfe. Also am Ende von unserer Zusammenarbeit, dass sie auf eigenen Beinen stehen können. Ja. Das ist das Ziel.
Ja, ja, weil das ist ja auch, kennt ja jeder irgendwie, man weiß ja manchmal gar nicht, wen kann ich eigentlich fragen? Wer ist jetzt Experte für einen bestimmten Bereich? Und ihr, dadurch, dass du halt viele Fälle betreust und das eine Zeit lang machst, du kennst dann irgendwann jemanden, den kann man vielleicht zu gesundheitlichen Themen fragen oder ne, wie du gerade sagtest, vielleicht eine psychologische Betreuung oder Anwälte. Das ist natürlich genial und die Person hat dann zu dir Vertrauen und weiß, Amina kann ich alles fragen und die findet irgendwie eine Lösung, auch wenn ich sie vielleicht nicht finde, ne?
Genau, ja, und ich finde auch das Schöne an dem Beruf irgendwie, dass er auch ein Ziel ist, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, in der Zusammenarbeit und in mit dem ganzen Motivieren und so selbst so ein Selbstvertrauen bekommen, dass sie sich dann auch trauen, ihre Probleme beim nächsten Mal alleine zu lösen oder wissen, an wen sie sich wenden müssen.
Ja, es ist Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Es ist nicht das Rundum-Sorglos-Paket bis zum letzten Schritt, sondern es ist so ein Helfen, sage ich mal, vielleicht aus irgendeiner Starre, in der man irgendwann hängt, rauszukommen, weil alles vielleicht zu viel geworden ist, ne?
Ja.
Und ich überlege gerade, um das noch so ein bisschen greifbarer zu machen, ich nehme an, deine Klienten sind bunt gemischt. Also ich könnte mir vorstellen, das ist keine Frage des Alters, das ist keine Frage der Herkunft, keine Frage vielleicht sogar des Elternhauses, sondern das, wie du schon angedeutet hast, sind so individuelle Geschichten, wo immer viel aufeinander kommt einfach, ne?
Genau, ja, es ist wirklich so unterschiedlich. Die Wohngruppe, wo ich arbeite, ist jetzt nur für Frauen und für Mütter mit Kindern. Ja. Aber das betreute Einzelwohnen, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber bedeutet einfach nur, dass die Leute irgendwo anders wohnen und dann zu Terminen zu mir kommen. Das ist für alle offen, sage ich jetzt mal. Und genau, deshalb auch sehr vielfältig.
Aber du hast irgendwie dich so ein bisschen spezialisiert, ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, eben auch auf dieses Thema Frauen oder Mütter und Kinder. Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, total gerne. Also ich habe das auch schon vorher gemacht. Ich habe in einer Notunterkunft für wohnungslose Frauen gearbeitet und es zieht sich irgendwie so durch, das Thema, weil ich das so spannend finde. Und es hat im Studium angefangen, weil ich da so ein Seminar drüber hatte, also eine Dozentin von mir hat im Frauenhaus gearbeitet und mich hat das Thema irgendwie so gecatcht. Ja. Und dann bin ich irgendwie dran hängen geblieben. Und das war auch die Entscheidung, also deshalb habe ich mich dazu entschieden, in der Wohngruppe jetzt für die wohnungslosen Frauen zu arbeiten. Und das BEW ist halt zusätzlich, aber finde ich auch spannend.
So. BEW war das betreute Wohnen.
Genau, sorry.
Sorry. Okay, und erklär nochmal ganz kurz für alle, die es vielleicht nicht wissen, was bedeutet ein Frauenhaus?
Also ein Frauenhaus ist ein sicherer Ort für Frauen mit oder auch ohne Kinder, die Gewalt erlebt haben, ne? Also die geschlagen wurden, die aus irgendeinem Grund fliehen müssen und nicht mehr in ihrer eigenen Wohnung bleiben können. Mhm. Und Frauenhäuser sind auch meist anonym. Das heißt, da darf die Adresse nicht weitergegeben werden, damit sie auch wirklich geschützt sind.
Ah, okay. Das kennt ja vielleicht gar nicht auch jeder. Und das heißt, da hast du so ein bisschen festgestellt, das ist ein Bereich, wo du einfach gerne hilfst, also bei den Erfahrungen, die da explizit vielleicht auch die Frauen mit und ohne Kinder gemacht haben.
Ja. Ja, ich finde es einfach so, so spannend, gerade bei der Arbeit mit Frauen, weil so die Selbstwirksamkeit oder das Selbstvertrauen am Anfang meist so zersplittert ist durch diese ganzen schrecklichen Erfahrungen und es dann umso schöner ist, wenn man irgendwie im Verlauf der Zeit merkt, okay, da schöpft gerade eine Person neue Kraft und gewinnt neues Vertrauen in sich selbst und baut sich ihr Leben wieder von neuem auf. Und das finde ich einfach total interessant und schön und faszinierend.
Ja, ja, das stimmt. Und da hängt ja dann, wenn ein Kind auch noch dabei ist, hängt ja direkt auch noch ein zweites Leben dran, was ja, ja auch nochmal eine ganz andere Situation einfach ist. Das kann ich mir schon vorstellen.
Genau.
Du hast jetzt gerade im Studium oder du hast gerade schon du hast dich gerade auf dein Studium bezogen, hast gesagt, da hattest du ein Modul oder ein Aspekt, wo es eben um diese Frauenhäuser ging. Erzähl uns doch mal ein bisschen von dem Studium. Also vielleicht mal angefangen von, wie heißt das Studium?
Okay.
Was lernt man dann und wie?
Also das Studium heißt soziale Arbeit. Da ich Sozialarbeiterin bin, liegt es ja auch irgendwie nahe. Es ist ein ganz normales Bachelorstudium. Also es geht 3 Jahre, 6 Semester. Ich habe noch ein bisschen verlängert, weil ich umgezogen bin und das ging auch ganz unproblematisch. Da habe ich mich sehr gefreut. Das heißt, ich habe meine Bachelorarbeit, also die Abschlussarbeit, dann ein bisschen nach hinten verschoben. Und genau, bei manchen Studiums muss man ein Vorpraktikum machen. Das war jetzt bei meiner Uni nicht so, aber ich habe es trotzdem vorsichtshalber mal gemacht, weil ich mich auf mehrere beworben hatte. Ja. Und es war auch ganz hilfreich. Also wer sich dafür interessiert, es gibt die Möglichkeit, auch mal ein Praktikum vorzumachen in irgendeinem Bereich. Ich habe das in einer psychiatrischen Rehabilitationsklinik gemacht und fand das auch voll spannend. Ja, genau. Und zum Studium selbst. Man hat halt verschiedene Module. Mein Studium war jetzt ganz allgemein. Also man konnte sich dann seine Fächer selbst auswählen und sich dadurch dann so einen eigenen Schwerpunkt irgendwie setzen, der jetzt aber nicht offiziell war. Also man kann sich das quasi reinwählen, was man interessant findet. Und das war dann bei mir irgendwann häusliche Gewalt, Gewaltprävention, sowas.
Ah, interessant. Also das heißt, eure Module, also es tut mir leid, ich habe halt International Management studiert, bei mir gab es halt sowas wie Rechnungswesen oder was weiß ich.
Ja.
Aber eure Module heißen, also da gibt es dann wirklich sowas wie häusliche Gewalt oder ich weiß nicht, was hast du noch im Kopf, was es sonst noch so für Module gab? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja, also wir haben auch trockenere Module, leider. Nee, aber also so wissenschaftliches Arbeiten oder so, was es ja überall gibt. Aber auch so Rechtsmodule oder tatsächlich so Gesprächsmethoden oder so Krisenintervention. Und dann später halt so ein bisschen spezialisiert auch auf, also man kann ja mit sozialer Arbeit mit allen möglichen Menschengruppierungen arbeiten. Das heißt, manche gehen dann eher in Richtung Kinder- und Jugendhilfe, manche in die Erwachsenen, Sozialarbeit, manche frauenspezifisch oder Behindertenhilfe. Ja, ganz viel.
Okay, und da gibt es dann für euch auch wirklich Module, wo man schon so ein bisschen sagen kann, mich interessiert die und die Gruppe quasi.
Ja, genau.
Oder jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich auch an mein Studium nochmal. Im Master hatte ich ja Wirtschaftspsychologie und da gab es dann eben auch sowas wie Coaching, was ich jetzt auch nicht sofort in der Uni oder im Studium vermuten würde. Genau, oder tatsächlich nämlich auch sowas Gesprächsführung und so. Das sind natürlich auch, also finde ich persönlich jetzt einfach coole Fächer, ne? Also es ist einfach was anderes als Mathe, Englisch, Religion oder so.
Total.
Die sind sehr greifbar irgendwie, ne?
Ja, voll. Und auch praktisch. Also es ist viel auch irgendwie Gespräche üben und so ein bisschen selbst aktiv werden. Man kann sich auch ein bisschen dran vorbeimogeln, weil es ja eigentlich, also normalerweise sind es immer, sind die Gruppen groß genug. Aber wenn man sich traut, dann ist es auch hilfreich. Also es ist
eigentlich ja ganz gut, ne? Wenn man es übt und guckt, ob man es kann oder ob es einem Spaß macht, ne?
Ja.
Naja, aber interessant. Also in der Hinsicht ist es schon ein besonderes Studium, weil ich sag mal so Gespräche üben oder sowas, das würde ich sagen, gibt's jetzt nicht in jedem Studiengang.
Nee, gar nicht. Auch diese ganzen Sachen, also was ja auch ein ganz großes Thema in der sozialen Arbeit ist, ist so Nähe-Distanz, ne? Also man, so Emotionen ist ja ein ganz großes Thema, weil überall da, wo Probleme sind, sind auch Emotionen. Ist Trauer, Wut, Frustration, Enttäuschung, ganz viel. Und das ist halt also ein zentraler Teil einfach, ne? Und damit muss man selbst irgendwie umgehen lernen. Aber natürlich muss man auch irgendwie das Gegenüber auffangen können in den Emotionen und
Ja, weil man vielleicht auch nochmal was auslöst, ne? Und da müsst ihr dann einfach Kompetenzen haben, dass ihr das so ein bisschen einschätzen könnt und vielleicht Strategien habt, wie kann man jetzt die Situation wieder ein bisschen runterfahren oder aber auch vielleicht jemanden dabei begleiten, doch mal reinzugehen in irgendein negatives Gefühl, weil das jetzt vielleicht sein muss. Interessant, ja. Also es ist auch schon so ein bisschen Aspekte vom Psychologiestudium hat es eigentlich, ne?
Ja, es, also wir hatten auch ein Modul Psychologie. Das war kein Pflichtmodul, aber man konnte es einwählen. Und es war ja auch noch ganz lange so, dass man mit sozialer Arbeit Kinder- und Jugendpsychotherapeutin werden konnte.
Ah, okay.
Aber ich glaube, das wird mittlerweile leider aufgehoben oder ist zeitlich begrenzt.
Okay, das ist auf jeden Fall was, wo man sich mal schlau machen sollte.
Ja.
Okay. Ja, interessant. Und das heißt, wenn diese Theorie, also ihr lernt dann wahrscheinlich wirklich auch Theorien, ne? Und lest einfach Berichte oder was ich nicht, Artikel zu welches Thema wir da jetzt auch immer haben oder vielleicht auch, jetzt fällt mir nur Case Studies ein, also dass ihr wirklich vielleicht ja so Beispielgeschichten lest, um einfach Erfahrung euch anzueignen, nehme ich mal an, ne?
Ja, genau. Also das macht man zum Beispiel auch in diesen praktischen Übungen, dass man da so eine, bei uns wurde es immer Fallvignette, also einfach so ein Text, wo irgendwie eine Beschreibung von einer Person und einer Lebenssituation draufsteht und dann steht da, die Person kommt jetzt zu dir in die Beratung, was machst du denn? Das kann man dann irgendwie gemeinsam miteinander üben. Aber ich muss auch sagen, also den Großteil lernt man wirklich dann erst in der Praxis. Also es gibt auch Praktika während des Studiums, was halt eigentlich das Hilfreichste ist, weil es wirklich so viele Felder gibt. Und ich fand es voll schwierig, mich da auch irgendwie zu orientieren, weil theoretisch kannst du fast alles machen, was mit Menschen zu tun hat. Und dann irgendwie in den Bereich reinzuschnuppern, ist schon ganz cool. Ja, und jedes Studium macht das, also jede Uni macht das anders. Bei mir war es ein Praktikum für 6 Monate, also ein ganzes Semester. Krass. Andere Unis haben da mehrere Praktika, die man machen muss, ja.
Ah, das ist ein guter Hinweis. Das heißt, wer sich dafür interessiert und vielleicht jetzt auch schon wirklich so an dem Punkt ist, zu gucken, wo möchte ich das studieren, finde ich, ist das schon ein Auswahlkriterium. Ne, wenn man sagt, ich weiß schon ziemlich genau, ich will, was weiß ich, nach der heutigen Podcast-Folge in die Wohnungslosenhilfe, dann geht man vielleicht an eine Uni, wo man weiß, da kann ich 6 Monate Praktikum in dem Bereich machen. Und wenn man sagt, ich kann mir irgendwie von jung bis alt noch alles Mögliche vorstellen oder was weiß ich, dann nimmt man vielleicht eher eine Uni, wo man weiß, ich kann immer mal wieder für eine kürzere Zeit mir aber dann alles Mögliche angucken. Ne?
Ja, wobei ich sagen muss, als ich mein Studium angefangen habe, war ich komplett orientierungslos. Ich wusste noch gar nicht, wohin ich will. Ich wusste, okay, irgendwas mit Menschen. Irgendwas Soziales, gut. Dann passt das Studium schon mal. Aber das hat sich dann mit der Zeit entwickelt. Und man merkt auch von den Unterrichtseinheiten, was einen interessiert und was eher nicht so.
Super. Ja, finde ich gut, dass du das sagst, weil das empfinden ja ganz viele so. Und irgendwie kann man es ja auch vorher manchmal nicht wissen. Da kann man sich noch so gut informieren. Es kann dann doch alles sich nochmal anders anfühlen oder anders herausstellen. Aber das ist schön, dass du sagst, es kommt auch dann mit dem Studium.
Ja.
Und was du auch schon angedeutet hast, so richtig lernen, wie es funktioniert, tut man dann eigentlich im Job. Magst du uns mal so ein bisschen beschreiben, wie der Übergang vom Studium in den Job bei dir gelaufen ist?
Also ich habe nach meinem Praxissemester, also dem ein Praktikum,
ja,
mit einem Werkstudentenjob angefangen und habe das dann auch bis zum Ende meines Studiums gemacht. Ich bin dann nochmal gewechselt, also ich habe auch mal in der Familienhilfe gearbeitet, Liana. Das war mein erster Werkstudijob, das habe ich ein Jahr gemacht und dann bin ich in die Notunterkunft gewechselt, von der ich ja auch schon erzählt habe.
Ah, das war dieses Frauenhaus.
Nee, das war jetzt eine Notunterkunft für wohnungslose Frauen. Also auch mit Frauen, es ist nicht ganz verkehrt, aber okay, kein klassisches Frauenhaus.
Ja, okay. Okay, aber das finde ich einen wichtigen Punkt. Das heißt, das eine ist das Praxissemester oder das, was auch immer, für eine Praktikumsphase. Mhm. Und dann aber dieses Thema Werkstudentenjob, das ist schon wertvoll. Das ist mir jetzt auch schon öfter begegnet bei meinen Gästen, weil darüber sammelt man einfach Erfahrungen, ne? Und findet seinen Weg vielleicht auch dann.
Total. Und es sind halt auch schon mal so, es ist so ein langsamer Einstieg irgendwie. Man hat noch nicht die volle Verantwortung, weil davor hatte ich irgendwie im Studium ein bisschen Angst, dass ich dann auf einmal eine Person vor mir sitzen habe und deren Probleme lösen soll.
Ja, das dachte ich auch gerade.
Das war immer meine Angst. Also, und es ist irgendwie schon mal so ein erster Zugang irgendwie. Und dann merkt man auch, so schlimm ist es gar nicht.
Okay, weil du als Werkstudentin dann eher irgendwie vielleicht andere begleitest oder unterstützt oder so ein bisschen zuarbeitest.
Ja, bei mir war das immer so, dass es quasi noch immer eine Person gegeben hat, die für alles verantwortlich ist und die ich bei allem fragen konnte. Super, und ja, die so die Verantwortung des Ganzen hatte.
Ja. Ja. Okay. Ja, und dann hast du, weil das kann, glaube ich, kein Studium dir beibringen, dann hast du einfach schon mal mehr die Realität erlebt, ne? Mehrere, ja, Situationen. Es kann ja sicherlich auch sein, dass so ein Gespräch wirklich mal schwierig wird, weiß ich nicht, wenn da jemand vielleicht wirklich zusammenbricht oder wenn die Wut, die über verschiedene Dinge da ist, sich vielleicht auch mal dann auf euch im ersten Moment richtet, da muss man ja einfach mit umgehen können und das hast du dann schon mal ein bisschen mehr durchschnuppern können, ne?
Ja, das ist ein ganz großes Thema, also sich abgrenzen können, aber gleichzeitig ist man ja einfach auch man arbeitet ja mit seiner Person, ne? Also ich gehe da ja als mit mir selbst quasi rein und ja, sonst funktioniert es auch nicht, weil es halt einfach so eine Beziehungsarbeit ist. Ja. Und dazu gehören halt auch dann die negativen Emotionen irgendwie.
Mhm.
Aber was ich auch schön an meiner Arbeit finde, ist, wenn man so einen Tiefpunkt, sage ich jetzt mal, gemeinsam mit der Person irgendwie überwindet und
ja,
dann vielleicht eine Zeit lang später drauf zurückschaut und sich so denkt, ah, da ist ja doch noch was Gutes draus geworden.
Ja. Das glaube ich. Dann steige ich da doch direkt mal drauf ein. Du hast jetzt schon so ein paar Dinge angedeutet, was du an dem Beruf liebst. Ich weiß nicht, ob es so das eine gibt, wo du sagst, das ist das Allerbeste. Aber was mich vor allen Dingen interessiert, es gibt bestimmt auch das eine oder andere, was nicht so gut ist.
Ja.
Wie sieht es denn da aus?
Ich glaube, es ist genau quasi dann die andere Seite von dem, dass man sich irgendwie freut, dass was funktioniert hat. Also einfach, wenn Hilfen, also so nennt man das quasi, wenn ich mit einer Person Beratung anfange, dann nennt man das insgesamt, also das übergreifend Hilfe.
Mhm.
Wenn das irgendwie abbricht, weil das Vertrauen nicht aufgebaut werden konnte oder weil die Person die Hilfe nicht richtig annehmen kann oder ja möchte, oder alles irgendwie schief geht. Also manchmal ist der Wille da und irgendwie klappt's aber nicht. Und ja, das ist dann nicht so schön.
Hart, ja, glaube ich dir. Weil das ist ein schon wesentlicher Unterschied zu vielen anderen Berufen. Manches hast du einfach nicht mehr in der Hand, ne?
Ja.
Kannst du dich noch so sehr bemühen und anstrengen, aber wenn es bei den Klienten sich irgendwie anders entwickelt, ich weiß nicht, ob das Beispiel passt, aber irgendwie kam mir so direkt in den Sinn, wenn du da vielleicht eine Mutter mit ihrem Kind begleitest und sie vielleicht irgendwann entscheidet, ich gehe zu dem Partner zurück, der mich geschlagen hat. Das ist wahrscheinlich so ein blödes,
ja, das ist ein
Beispiel,
gutes Beispiel. Ja. Also ja, blödes Beispiel, gutes Beispiel.
Ja.
Aber ja, also Ja, irgendwie das Potenzial, was da sein hätte können, für mich aus meiner Perspektive, aber natürlich passt nicht das, was ich mir immer vorstelle oder was die soziale Arbeit sich vorstellt, auch dann zu der Lebenssituation.
Ja, und da kommen ja gleich zwei, finde ich, wichtige Punkte raus. Das eine hast du auch schon gesagt, dieses Thema Abgrenzung, das auf der einen Seite nicht zu nah an sich ranzulassen, aber auf der anderen Seite auch zu akzeptieren, dass was ich jetzt für richtig halte oder wie ich denke, wie es sein sollte und wie ich doch vielleicht unterstützen will, ist manchmal nicht das, wofür sich dann das Gegenüber entscheidet. Und ja, dann ist es auch nicht an euch zu sagen, nein, doch, sondern dann müsst ihr das akzeptieren, ne?
Voll. Und wir versuchen schon, also jetzt auch in der Wohngruppe oder auch bei den betreuten Einzelwohnen, dass wir echt schauen, was sind so die Ziele von den Personen selbst, weil es bringt gar nichts, an irgendwas zu arbeiten, was die Person eigentlich gar nicht will. Also ich brauche nicht anfangen, mit einer Person irgendwie die Schuldenbriefe zu öffnen, wenn die Person da eigentlich gar keinen Bock drauf hat und auch nach Monaten keinen Bock entwickelt. Und das, dann gucken wir schon, also was ist denn das, was die Menschen machen möchten.
Ja, oder vielleicht dann das vorrangige Ziel, was erst irgendwie abgearbeitet werden muss, ne?
Ja.
Stimmt. Das heißt, die Ziele liegt nicht ihr fest, die macht ihr gemeinsam aus, ne?
Genau, ja.
Also man muss einfach auch diese negative Seite beleuchten, das finde ich ganz wichtig. Das hat, glaube ich, viel, man kann da viel rausziehen aus dem Beruf, aber irgendwo hat man eben auch so seine Grenzen. Und dann gucke ich jetzt mal gerade so meine Fragen durch. Ich habe eigentlich schon fast alles gefragt, außer die eine Frage, die du aber, glaube ich, in Teilen schon auch beantwortet hast, wie du darauf gekommen bist. Also du hast gesagt, so vorher, also du warst eigentlich relativ planlos, als das Studium losging. War es einfach der Gedanke, ich will was mit Menschen machen, und wie bist du dann auf den Studiengang gekommen?
Ja, ich habe mir vor dem Podcast ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich es gar nicht mehr so richtig wusste. aber dann ist mir eingefallen, ich hatte im Abi hatte ich Pädagogik als Leistungskurs.
Ja.
Und ich erinnere mich daran, dass meine Lehrerin damals den Studiengang Soziale Arbeit vorgestellt hat.
Ach was.
Und ich glaube, ich kann auch falsch liegen, aber ich glaube, das war das erste Mal, dass ich mir wirklich Gedanken über soziale Arbeit gemacht habe.
Ha! Shoutout an die Lehrerin, weil das tut mir leid, ich freue mich da so, aber ich finde es so klasse, wenn Lehrerinnen und Lehrer da einfach auch so Impulse geben. Die müssen ja gar nicht ihren Schülern sagen, was sie machen sollen, aber Ideen geben, ne? Und einen Wort wegen mir in den Raum werfen, wo dann Schüler das aufschnappen und sagen, da gucke ich jetzt mal weiter. Weil irgendwie muss man halt drauf kommen. Man weiß ja nicht, was es alles gibt.
Ja, und trotzdem, also ich habe mir echt Zeit gelassen. Ich habe nach dem Abi noch 2 soziale Jahre gemacht, wo ich überlegt habe, soll ich das machen oder nicht und was gibt's sonst noch? Und dann ist es das geworden und ich bereue es auch nicht. Also nee, mir macht Spaß.
Ja, aber vielleicht magst du uns ein, zwei Sachen zu den sozialen Jahren sagen. Also wie hast du das zum Beispiel gefunden und was hast du da so gemacht?
Einfach im Internet. Also ich habe im Internet geschaut, was gibt es so für Organisationen, und da wird man eigentlich recht schnell fündig. Die haben dann auch ganz unterschiedliche Konditionen. Also meine Organisation hat zum Beispiel dann auch meine Flugtickets oder sowas bezahlt. Das machen andere anders. Also es ist wirklich unterschiedlich. Und ich war das eine Jahr in Tansania und
oh mein Gott! Ich dachte jetzt hier FSJ im Alten.
Ach so, nee, das waren.
Aber ich war schon bei Flügen, bin ich ja schon ganz geworden, dachte, ja.
Das war ein internationaler Freiwilligendienst.
Cool.
Und da habe ich in der Schule, also in der Vorschule gearbeitet. Ja. Ich muss auch sagen, beide soziale Jahre, das andere war dann eher so ein Orientierungsjahr, wo ganz viel Erlebnispädagogisches und so war. Das hatte jetzt nicht so einen krassen Bezug zu meinem Studium, aber es hat mir zumindest Zeit verschafft, mir zu überlegen, was ich machen möchte, und fand, das war auch eine ganz wertvolle Zeit, ja.
Ah, ich finde, das darf man gar nicht unterschätzen. Ich finde sowas extrem wichtig und finde das, da muss man sich gar nicht rechtfertigen, sondern ich glaube, mal für ein Jahr nach Tansania zu gehen, da zu leben und mit Kindern, die dort aufwachsen, zu arbeiten, das prägt, und das sind Erfahrungen, die das, glaube ich, bringt einem ganz, ganz, ganz viel. Und sicherlich auch, was so Empathie angeht oder über den eigenen Horizont hinausdenken. Also auch wenn der Bezug nicht direkt da ist, sehe ich ihn im weiteren Sinne aber auf jeden Fall ganz deutlich. Und super cool. Also Tansania in der Vorschule, das heißt mit denen dann irgendwie lesen, schreiben, aber auch spielen oder wie, wo
was? Ja, genau, sowas.
Total cool.
Nee, kann ich echt empfehlen. Also wer da irgendwie interessiert ist, auch selbst wenn man irgendwie nicht so jetzt den großen Geldbeutel hat oder so, das ist ja auch immer unterschiedlich. Das ist auf jeden Fall möglich. Und wenn man das mal googelt, dann findet man da auch schnell was.
Ja, ah, super cool. Und das zweite war auch im Ausland?
Nee, das war dann hier in Deutschland.
Ja. Ja, also da sieht man ja, gut, dass wir es noch kurz angesprochen haben, wieder, wie viel eigentlich so möglich ist. Und ich glaube, so ein freiwilliges soziales Jahr oder auch ein Bundesfreiwilligendienst, da gibt es ja verschiedene Ausgestaltungen, hast du ja auch gerade schon angedeutet. Das muss man auch gar nicht direkt nach der Schule machen oder das könnte man auch vielleicht sogar zwischen den ersten Abschluss oder Realschulabschluss und Abitur schieben oder auch nach dem Studium noch. Und ich glaube sogar, ich könnte es noch machen, weil ich glaube, das geht bis 35.
Ach krass.
Also ich meine auf jeden Fall, das mal irgendwo gelesen zu haben. Und das finde ich auch ganz interessant, weil ich weiß, dass den Podcast ja auch viele hören, die eben gar nicht mehr zur Schule gehen, sondern irgendwo eigentlich schon in den 20ern sind. Aber solche Möglichkeiten gibt es. Und da, ja, wer jetzt sagt, das klingt interessant, dann sich da vielleicht gerne mal schlau machen. Und das prägt ungemein, aber so dieses Studienfach Soziale Arbeit war dir trotzdem im Kopf geblieben und das hast du dann danach gestartet.
Genau, genau, das habe ich dann gemacht. Ich habe erst noch das Praktikum gemacht in dieser psychiatrischen Reha-Klinik und dann habe ich angefangen zu studieren.
Aber ich finde, das ist eigentlich, also auch wenn jetzt manch einer wieder sagen würde, hier links und rechts geguckt, aber irgendwo ist es schon sehr geradlinig, weil alles passt irgendwie zusammen und ergänzt sich doch ziemlich wertvoll. Also ich glaube, dass du da ziemlich viele Kompetenzen auf deinem Weg gesammelt hast bis zu dem, wo du jetzt bist, ne?
Es hat sich alles irgendwie gefügt und ich wusste halt, als ich da in Tansania war oder so, noch nicht, wo es hingeht, aber Schritt für Schritt hat sich das dann alles irgendwie entwickelt.
Ja, das ist ein richtig schönes Schlusswort, weil ich will ja auch mit meinem Podcast einfach Mut machen, dass auch wenn das immer ziemlich groß und vielleicht auch manchmal irgendwie überfordert oder beängstigend wirkt, diese Frage, wo will ich hin, finde ich, sollte man sich unbedingt damit auseinandersetzen, aber man kann es ruhig Schritt für Schritt gehen und egal wie gut man es plant, wird man trotzdem niemals heute wissen, was vielleicht in 1 oder 5 Jahren ist, weil da passiert noch viel Ungeplantes. Ja, also richtig, richtig schön und da würde ich es auch bei belassen und ja, wenn du nicht noch irgendwas hast, was dir auf der Seele brennt, mich bei dir bedanken.
Ja, ich bedanke mich auch. Ich fand es total schön, hier zu sein.
Ja, freut mich sehr. Also dir auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank und meinen Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und ich habe mir ganz feste vorgenommen, auch wenn es mir schwerfällt. Aber wenn euch der Podcast gefällt, die heutige Folge oder vielleicht die Folgen generell, dann lasst mir doch sehr gerne eine Bewertung da, weil das würde mir helfen, damit einfach auch noch mehr Leute zu erreichen, vielleicht noch mehr Leuten eine Inspiration zu geben. So, ich habe meinen Job getan, habe darum gebeten, würde mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend und freue mich, euch bei der nächsten Folge zu begrüßen. Bis bald.
Tschüss.